Gut. Wenn ich in das Publikum schaue, ich bin so dankbar für so viele, die ich über die Jahre hier kennengelernt habe, sogar aus meiner Zeit als Bibelschüler. Das ist eine besondere Freude. Und das ist so schön, in diese Jahre zu kommen, wo man zurückblicken kann, wie der Herr über so viele Jahre treu gewesen ist. Ich möchte an dieser Stelle auch den Vorstand des Bodenseehofes bedanken, einfach für eure Unterstützung jahrelang, und auch die Mannschaft am Bodenseehof, dass wir hier noch verankert bleiben dürfen. Das ist was Besonderes für Gabi und für mich, und wir sind sehr dankbar. Ich gehe nicht in Rente. Ich wollte das klarstellen. Ich habe eine andere Aufgabe in die Fackelträgerarbeit, und da gibt es Arbeit genug, sagen wir mal so. Aber wir sind hier noch verankert in der Mannschaft, und das wollten wir. Ich möchte Gabi, meine liebe Frau, bedanken an dieser Stelle. Es ist eine Freude, gemeinsam unterwegs zu sein. Und wir reisen zurzeit viel miteinander, und das ist nur eine Bereicherung. Und ich danke dir vom Herzen, Gabi. Ganz herzlichen Dank. Ja. Nicht so viel kruscht hier vorne, werde ich mich verletzen. Ich soll das Ding anschalten. Da haben wir es. Das ist ja super, danke. Ich möchte was weitergeben heute Morgen von 1. Könige 17. Wir schauen das Leben von Elia an. Und jedes Mal, wenn wir das Alte Testament betrachten, da denke ich an diesen Vers aus Römer 15, Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Ich denke, diesen Vers trifft auch Andy und Steve und die Mannschaft hier zu. Wir dürfen Hoffnung haben, wir dürfen mit guten Aussichten in der Zukunft blicken, denn der Herr ist absolut treu. Es ist mir auch bewusst geworden, heutzutage, es mangelt nicht an Begeisterung, aber es mangelt an Ausdauer. Und die Schrift ermahnt uns und belehrt uns, wie das eben aussieht. Und heute nehmen wir Elia dran. Es heißt in 1. Könige 17, Vers 1, es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, ich soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sag's denn. Tischbe. Niemand weiß, wo Tischbe wirklich liegt. Es liegt in Gilead. Gilead liegt östlich von Jordanfluss, und das war außerhalb eigentlich die Grenzen Israels damals und spielte kaum eine Rolle in der Geschichte. Da hört man wenig von Gilead. Aber da wuchs Elia auf. Abseits von dem eigentlichen Geschehen, es gab eine Prophetenschule an zwei Orten in Israel, in Bethel und auch in Jericho. Aber wir wissen, Elia besuchte keine von diesen Schulen. Der hat eine andere Schule besucht. Und das war die Schule Gottes. Da lernte er den lebendigen Gott kennen, und er sagt zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, sage ich Folgendes. Er kannte den lebendigen Gott. Und das ist das, was sein Leben ausmachte. Nicht die Buchstaben vor oder nach seinem Namen. Er kannte den lebendigen Gott. Und möge der Herr uns solche auch heutzutage schenken. Das Wort Tischbe heißt eigentlich Stranger, Fremder, Flüchtling, hat jemand mir neulich gesagt. Petrus nennt uns Fremdlinge. Deutschland ist jetzt die Mehrheit meines Lebens zur Wahlheimat. in meinem Leben, aber am Anfang, ich weiß, 84, Ronald Reagan saß im Weißen Haus, das waren andere Zeiten. Ich kannte mich nicht aus in Deutschland. Ich kannte mich nicht mit der Sprache aus, sowieso nicht mit Schwäbisch, nicht mit Zwiebelrostbraten oder Spätzle, gar nichts. Alles war andere. Nur derjenige, der das durchlebt hatte, kann das empfinden. Kulturschock, diese Andersartigkeit, man merkt alles. Und das ist ein gesundes Zeichen für ein Kind Gottes in diese Welt, wenn man weiß, das passt mir nicht, das kommt mir fremd vor. Und je mehr wir in Christus wachsen und je enger wir in dieser Abhängigkeit von ihm leben, vieles soll uns fremd vorkommen. Es gab Missverständnisse, natürlich. Ich schaue im Publikum hier an, Pfarrer Baral, der brachte seine Konfis damals, der arme Mann. Mein Deutsch war sehr mangelhaft. Die Konfis haben mich ausgelacht, die Pfarrer haben sich beschwert und ich habe eine Bombenzeit. Die waren 13, 14 Jahre alt und waren so bereit für das Evangelium. Und ich denke zurück an diese sehr gesegnete Zeit. Viele sind zum Glauben gekommen. Aber es gab Missverständnisse natürlich mit der Sprache. Ich könnte ein Buch schreiben, da fange ich lieber dann nicht damit an. Aber ist das nicht so als Fremdling in dieser Welt, als Stranger? Da gibt es Missverständnisse, wenn man zu Christus gehört. Man spricht nicht mehr die gleiche Sprache. Es gab Vorurteile damals meine Person gegenüber, weil ich Amerikaner war. Das hat mich verletzt, ehrlich gesagt. Jetzt kann ich das viel besser einordnen. Aber damals habe ich das zu spüren bekommen. Der ist Ami. Eine meiner Vorstandsmitglieder sagte bei diesem Leitungswechsel damals mit Heinz, er sagte mir, du bist Deutsch. Ich habe mich integriert. Und zwar mit Freude. Und jetzt lebe ich nicht mehr so sehr, mindestens mit diesen Vorurteilen, aber damals war es schmerzhaft. Sobald du den Namen Christus nennst, da gibt es automatisch ein Vorurteil. Und ja, damals, das war interessant, vor allem über die Feiertage, über Weihnachten, da hatte ich manchmal Heimweh, bekenne ich. Jetzt ist das nicht mehr der Fall, denn hier ist mein Zuhause. Aber dieses Heimweh, bei Jesus zu sein, das soll wachsen. Das ist durchaus gesund, dass wir uns dann nach dem sehnen, wo wir noch nie waren. Aber je länger wir mit Christus leben, wir schmecken, wie Paulus sagte, nur ein Bruchteil davon. Und das macht uns sehnsüchtig, bei Jesus zu sein. Unsere wahre Heimat. Gott sei Dank haben wir dieses Empfinden. Der Elia, der war ein Nobody. Er erscheint in der Schrift ohne Vorstellung, ohne Empfehlung, ohne Amt, ohne Titel. Und ich denke an diesen Mann hier. Ich vermute, keiner hat von diesem Mann gehört. Das würde mich am allermeisten überraschen, wenn jemand Otto Stockmeier kannte. Der war deutscher Pastor, er ging nach New York. Und hat einen sehr gesegneten Dienst. Jemand hat ein Buch von ihm mir gegeben und ich habe das mit Sehnsucht gelesen. Und er sagte einmal, erfülle niemals deinen Dienst, ohne dieses Ziel vor Augen zu haben, und zwar deinen Dienst überflüssig zu machen. Gib, was du hast und lass dann die, denen du dienst, beim Herrn. Es ist der Herr, der durch dich gibt. Verbinde sie direkt mit Christus. Dann verbirg dich in der Herrlichkeit seines göttlichen Schattens und verschwinde wie Philippus vor dem Kämmerer. Sie brauchen den lebendigen Christus, nicht dich. Und Leute kommen an meine Seite jetzt. Oh, wie geht's dir mit diesem Leitungswechsel? Oh, ich bin äußerst dankbar. Aus zwei Gründen. Es ist eine riesige Entlastung, diesen Last an Andy und Steve zu übertragen. Aber es ist auch eine Entlastung aus dem Grund, hoffentlich machen wir uns ein Stück weit überflüssig. Darum geht es. Und deswegen habe ich diese Aussage so geschätzt. So soll das sein. Genauso soll das sein. Die Umstände in Elia, sein Leben damals, waren eigentlich furchtbar. Es war eine gottlose Zeit. Und er wuchs sowieso außerhalb von dem eigentlichen Land Israels. Und wir kennen so wenig, wir wissen so wenig von seinem Leben. Und das lehrt uns was ganz Wichtiges. Die Umstände meines Lebens sind eine Nebensächlichkeit im Vergleich mit der Gegenwart Jesu in meinem Leben. Meine Umstände bestimmen nie mein Wachstum. Meine Umstände bestimmen nie den Wert meines Dienstes. Sind vollkommen nebensächlich. Wenn ich mit meinem Enkelkind Arm drücken wollte, seine Kraft, das wäre mir eine Nebensächlichkeit, der ist 20 Monate alt. Die Kraft Jesu ist überwindende Kraft. Es ist tragfähig, auch im dürren Land. Und Elia ist ein einziger Beweis dafür. Denn wir sind von woanders wieder geboren. Das Leben, das in uns einkehrt bei der Bekehrung, das ist ein ewiges Leben. Es ist sieghaftes Leben. Es ist Überwinden des Lebens. Nichts kann ihn stoppen. Deswegen sind die Umstände unserer Leben eine Nebensächlichkeit gegenüber Jesus Christus. Er ist überhaupt nicht ängstlich vor dem, wovor ich Angst habe. Er macht sich keine Sorgen. Er weiß wohl und er selbst ist letztendlich die Antwort. Und interessanterweise hat Elia hier gesagt in Vers 1, weder Tau noch Regen. Regen, das verstehe ich, aber er sagte, es wird kein Tau geben. Das ist was anderes. Die Beduinen, sie haben schon längst gelernt, in der Wüste Wasser zu sammeln, und zwar wegen dieser Temperaturänderung zwischen Tag und Nacht. Und dann sammeln sie Tau und sie leben davon. Elia sagte, es wird kein Tau geben. Und wenn Gottes Wort nicht mehr ausreichend ist, dann handelt er durch Umstände. Und manchmal ist das so, ein Mensch wird sich erst bekehren, wenn seine eigene Heimgötzen ihn versagen. Sie haben Baal angebetet. Baal war für die ganze Natur in ihren Augen zuständig. Aber Gott sagte in 5. Mose 11, sollte mein Volk mich verlassen, dann sende ich keinen Regen mehr. Das hätten sie wissen sollen. Und dann kommen wir nach Krit. Und da kam das Wort des Herrn zu ihm, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe dort Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachte ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Elia bewegte sich, weil das Wort des Herrn kam. Und Elia, sein Erfolg lag in seinem Gehorsam, nicht in seiner Begabung, sondern sein Gehorsam. Und als Gott sagte, geh nach Krit, das machte eigentlich keinen Sinn. Denn das wäre die optimale Zeit, in Israel zu predigen. Hör mal, ich spreche von 5. Mose 11. Das sagte Gott, er gibt keinen Regen, wenn wir Götzendienst betreiben. Er hätte eine wunderbare Gelegenheit, einen Predigtdienst nachzugehen. Gott sagt, verlass das Land. Und das ist sein Recht als Herr der Ernte. Das macht menschlich gesehen keinen Sinn. Aber es lehrt uns was ganz Wichtiges. Gott will uns sogar mehr als unseren Dienst. Der Diener ist ihm der Allerwichtigste. Und er nahm Elia zu sich am Bach Krit und hat ihn erzogen. Warum? Elia wurde bald danach eine andere Art von Dürre erleben. Ein Dürre an Ergebnisse. Es gab keine Erweckung zu seiner Zeit. Nichts. Und Gott sagte, ich bringe dich zu diesem Bach, um dir das beizubringen. Denn Ergebnisse sind, das ist nicht der letzte Maßstab der Wert meines Dienstes. Der Wert meines Dienstes liegt darin, ich bin ihm gehorsam. Wo, wie und wann er will. Und 7-mal in seiner Geschichte hat Gott gesagt, geh, geh. Und unsere Hauptverantwortung als Diener Gottes ist Gott selbst. Gott selbst. Und als Gott Elia von Israel entfernte, da ist das eingetroffen, was in Amos 8 steht, da wo Gott sagte, oder Amos sagte in Vers 11, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Es gibt Zeiten, wo es dran ist, zu schweigen. Und zwar sogar schweigen, wenn es um Gottes Wort geht, weil Gott weiß, ich muss andersweitig dieses Volk erreichen. Das war eine Dürre. Und das Wort Krit heißt getrennt. Es heißt allein. Und hier saß er, es war gar nicht ein Fluss, es war ein Bach. Was für armselige Aussichten, nur ein Bach namens Krit, wo du abgeschnitten wirst, wo du getrennt wirst von jeglicher Quelle der Ermutigung oder Gesellschaft oder Gemeinschaft. Ich hol dich zu mir. Wir dürfen nie unsere Zufriedenheit im christlichen Dienst finden oder in andere Christen. Natürlich, das verstehe ich wohl, die Gemeinschaft der Geschwister ist eine gottgegebene Gabe, das ist mir wohlbewusst. Und es ist mir wohlbewusst, dass der Herr uns Mentor schenkt. Es mag sein, dass sie das Mittel sind, was Gott gebraucht, aber sie sind niemals die Quelle des Segens. Das ist Christus selbst. Und eine der bekanntesten Ersätze Christi in der Gemeinde Christus sind andere Christen. Und wir legen Erwartungen auf andere Menschen, die sie niemals im Leben erfüllen können. Und er nahm ihn nach Krit. Der Diener Gottes muss den Wert der den verborgenen Seite des Lebens kennenlernen. Der Mensch, der in einer erhabenen Stelle vor anderen dienen soll, muss auch eine niedrige Stelle vor seinem Gott einnehmen. Wir sollten uns nicht wundern, wenn Gott gelegentlich zu uns sagt, liebes Kind, du hast genug von der Eile, der Aufregung und der Öffentlichkeit. Jetzt möchte ich, dass du dich versteckst. Versteck dich in der Krittschlucht der Krankheit, in der Krittschlucht der Trauer oder an einem Ort der völligen Einsamkeit, vor dem sich die Menschenmassen abgewandt haben. Und Gott sagt zweimal in diesem Abschnitt, dort, nirgendwo anders, versorge ich. Dort, am Bach, Krit. Ja, aber Herr, das ist nur ein Bach. Und es gibt keine Gemeinde, keine Geschwister, keine Unterstützung. Am Bach gehst du, denn dort werde ich für dich sorgen. Und nirgendwo woanders. Dort kamen diese Vögel. Und das war eigentlich ein Raubtier. Und ein Raubtier vom Instinkt her geht zu holen, zu rauben. Und der lebendige Gott hat ein neues Programm in ihrem Gehirn eingeschrieben. Das heißt geben. Geh beschenkt diese Prophet am Bach. Wir sollen es niemals erwarten, dass Gott nach dem Vernünftigen handelt. Er handelt manchmal nach dem Unvernünftigen. Er wirkt in einer Art und Weise, die sonst unerklärbar wäre. Und es heißt in Vers 7, und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Wer war dafür verantwortlich? Gott selbst, den Elia gut kannte. Und das Geheimnis und Schlüssel für sein Leben war folgendes. Er wusste, der lebendige Gott ist in der Lage, die Konsequenzen meines Gehorsams zu übertragen. Und wenn das heißt, ich bleibe hier am Bach Krit, er ist dafür verantwortlich. Und für die neue Mannschaft am Bodenseehof, sowohl für mich, für Heinz, für Herb, für Charlie. Wenn wir in Gehorsam leben, dann dürfen wir in diese gottgegebene Gelassenheit und Sicherheit leben, der Herr versorgt. Auch wenn die Aussichten anders aussehen. Es heißt, es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Verstehen wir das? An Elia seine Stelle, ich wäre schon längst mit einem Plan B in der Tasche unterwegs. Gottvertrauen heißt, ich habe keinen Plan B. Jesus ist mein Plan und Jesus allein. Sei vorsichtig mit deinem Plan B im Leben. Sei vorsichtig, dass dein Vertrauen nicht auf einen Plan B ruht. Sei vorsichtig, dass du nicht ein Ishmael erzeugst, währenddem du auf Isaac wartest. Es wird nur Probleme versorgen. Und hier kommt diese Aussage von Hiob: Der Herr hat's gegeben und der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Warum? Der Name des Herrn sei gepriesen oder gelobt, deswegen, das Wasser war weg, aber der Herr nicht. Es mag sein, dass der Bach vertrocknete, aber der lebendige Gott nicht. Er hat sich selbst nicht entzogen. Ich darf immer noch mit ihm rechnen, auch wenn es heißt, der Bach ist vertrocknet. Und hier, er bringt Elia in die nächste Station des Lernen von Gottvertrauen. Ich mag das von Hermann von Betzel. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Reife beim Christsein heißt Folgendes. Ich kann weniger und weniger ohne Christus tun, aber ich kann mehr und mehr durch Christus. Das ist geistliche Reife. Ich kann immer weniger ohne ihn, aber immer mehr durch ihn. Und dann lesen wir Vers 8. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Denn ich habe dort eine Witwe geboten, dass sie dich versorge. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn Gott gesagt hätte, es gibt einen Millionär da. Er wird für dich sorgen. Das hat er nicht gesagt. Es gibt eine armselige Witwe. Sie hat nur einen kleinen Krug und nur ein bisschen Teig. Aber das ist dein Plan jetzt. Denn nur dort werde ich für euch versorgen. Es gab eine Zeit, als Heinz und ich hier waren, einige wissen das, wir haben gedacht, ist es Zeit, woanders unsere Arbeit zu machen? Vielleicht ist die Geschichte mit diesem Haus hier zu Ende. Ich weiß noch, wir haben ein oder zwei Häuser in Sicht gehabt. Dann ging Heinz zu Frau Kass, das war die Tochter von der älteren Frau Kass, die in dem Bauernhaus hier wohnte, lebte und betete. Das war um die 2011, als wir das Bettenhaus renoviert haben. Wir wollten wissen, wird der Vertrag verlängert? Es läuft 50 Jahre von 1965 bis 2015. Und diese gottesfürchtige, bescheidene Frau, sie sagte Heinz, mach dir keine Sorgen. Das gehört schon längst Bodenseehof. Dort werde ich für euch versorgen. Nirgendwo anders. Ja, aber diese Betonkasten hier in Süddeutschland, ah, England ist so schön, es ist so charmant. Dort in der Ziegelstraße, was haben wir hier, 15. Dort versorge ich, nirgendwo anders. Dieses Wort Sarepta heißt läutern, reinigen. Wirklich? War der Bach Krit nicht genug? Und wir kommen in Zeiten, da wo wir auf Englisch sagen, when it rains, it pours. Kann es noch schlimmer werden, die Not? Oh ja. Dort. Und Gott führt uns wohin und gleichzeitig wovon. Es ist kaum zu vorschlagen, dass jemand wovon geht, ohne zu wissen, wohin. Und es ist mir völlig bewusst, dass der Herr uns keine Landkarte gibt. Er gibt uns eher einen Kompass. Das ist mir bewusst. Aber ich verlasse die Stelle, weil es mir klar ist, der Herr sagte, wohin? und dann lässt du ihm die Details über. Dieses Reich Israel bestand 210 Jahre. Es gab 19 Könige. Alle, ohne Ausnahme, waren gottlos. Manche wissen, wie das ist, auf jemanden zu warten, der Jesus kennt, der das Wort Gottes schätzt und predigt. Und man denkt, meine Güte, wann wird er kommen? Ich kann mir vorstellen, Elia hat sich das so sehnsüchtig gewünscht. Wann bekommen wir wirklich einen geistlichen Leiter? Und der kam nicht. Und Gott sagte, geh zu dieser Witwe. Denn nur dort werde ich für dich sorgen. Paulus sagte in Philipper 2,15, tut alles ohne Murren, ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid. Kinder Gottes ohne Makel, mitten in einem verdorbenen, verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter oder Sterne in der Welt. Ich wuchs in Minnesota. Man kann es fast an der Landkarte hier sehen. Da gibt es diese großen Seen im Norden von den Staaten an der Grenze zum Kanada. Der obere See, der nördliche ist, da habe ich einen Teil meiner Kindheit im Sommer verbracht. Da haben wir gecampt auf einer Insel an diesem großen See. Und wie alle Buben in dem Alter haben wir Treibholz tagsüber gesammelt und wir wollten ein großes Feuer abends haben. Das haben wir mit Leidenschaft gemacht. Und dann saßen die Eltern dort und sie haben uns die Figuren in den Himmel gezeigt, diese Sternen. Und da habe ich sie gut sehen können. Aber bei mir zu Hause in einem Vorort von der Großstadt, Es war einfach zu hell. Da habe ich sie nicht so klar sehen können. Es ist einfach so, der Herr gebraucht Finsternis, um Christus sichtbar zu machen. Als Kontrast. Und Paulus sagte, tu alles ohne Mürren oder Zweifel. Ist das wirklich der Ort? Bei dieser Witwe, war das nicht genug am Bach? Nee, da wird es noch offensichtlicher. Ich bin hier am Werk. Bloß weil es finster ist, heißt es nicht, dass es Zeit ist, den Ort zu wechseln. Es kann sein, dass der Herr uns dort hat, weil Jesus noch sichtbarer wird. Dort. Und er erleuchtet uns, damit unser Vertrauen lauter und ohne Tadel ist. Und das gebe ich weiter gerne an diesem Tag, da wo dieser Leitungswechsel stattgefunden hat. Es mag sein, dass wir niemals die Ergebnisse des Dienstes sehen werden. Ich denke an die alte Frau Kast, die gebetet hat für diese Gelände. Benutze diese Gelände für dein Reich. Sie hat nie die Hunderte, wenn nicht Tausende Konfirmanden hier im Haus gesehen. Sie hatten nie eine volle Bibelschule von 10 bis 13 verschiedene Länder gefüllt. Das hat sie nie gesehen. Aber sie hat gebetet. Und der Herr nach ihrer Lebenszeit hat das geehrt. Das ist unsere Erbe und das ist eine große Lektion. Elia wird 27 Mal im Neuen Testament erwähnt. Es gab ein Prophet auf dem Berg der Verklärung mit Mose. Der hat eine besondere Stelle. Er musste halt über 500 Jahre warten, bis die Frucht sichtbar wurde.
schauen nicht nach der Frucht. Wir brauchen Jesus. Und Jesus ist der Herr der Ernte, nicht Bodensilf. Vater, wir danken dir so sehr für diese geistlichen Lektionen. Und wir danken dir doch, Jesus, wie wir heute gehört haben durch den Mund von Peter Moore. Ich weiß noch, als ich hierher kam, da gab es diese Aussage auf einer Tafel, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Und ich danke dir mit all dem Wechsel, was jetzt hier stattfindet. Du bist der Gleiche, du bist der absolute Treue. Du bist der Überwinder, du bist der Sieger, du bist Herr der Herren und König aller Könige. Und du wirst das vollenden, was du angefangen hast. Und das trauen wir dir zu. Lob dein Name dafür. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.